Welcome to Loco Football, Raiders, Draft and More, presented by Esther Loco.
Yo, Raider Nation und Footballfreunde da draußen, herzlich willkommen am Mittwoch, dem 27.12. zu Loco Football Nummer 65. Leute, keine Ahnung, ich habe lange überlegt, wie ich diese Einleitung heute angehen soll, ob ich da irgendwas raushauen soll, aber nein, ich könnte durchdrehen. Ich bin wirklich wieder in dieser Loco, im Loco-Feeling, yes! Die Raiders gewinnen am Weihnachtsabend, am 25. bei ihrem Erzrivalen, beim ja, Liga Krösus, immer noch, vielleicht Fragezeichen, who knows. Die Raiders gewinnen mit 20-14 bei den Kansas City Chiefs und stellen hier alles auf den Kopf. Leute, wir haben den Chiefs den Weihnachtsbraten versaut. Und AP, Antonio Pierce, is here to stay. Einige Fragen hat das Spiel beantwortet, wir werden das gleich ein bisschen durchgehen. Werden auch das Spiel an sich nochmal kurz Revue passieren lassen und dann muss ich abgeben in auf eine kleine, ganz kleine, kompakt, komprimiert für euch. Kurzvorschau zum Spiel am Sonntag bei den Indianapolis Colts. Ja Leute, es geht Schlag auf Schlag und ja, ich habe mir heute relativ wenig zusammengeschrieben. Ich mache das heute alles ein bisschen aus dem Stegreif, bis auf einen unterdrückenden Statistikteil, den ich da noch mit eingefügt habe. Leute, freut euch heute auf die Sendung. Wir schauen uns so ein bisschen an, welche Fragen konnten denn beantwortet werden oder wo geht denn die Tendenz hin, wie ist der Status quo bei den Raiders nach diesem Spiel bei den Chiefs. Und wir werden ein bisschen über Narrative reden, werden ein bisschen über Identitätsfindung lesen, Fragmentality. Ich gebe euch noch eine kleine theoretische Playoff-Rechnung mit an die Hacken. Und dann gibt es eben ganz viel Stats zum Spiel und die Vorschau auf das nächste, dass wir unbedingt gewinnen sollten. Aus mehrerlei Hinsicht. Ich sage euch nachher warum. Und am Schluss natürlich habe ich für euch noch ein Programm. Die Raiders of the Week in der Offense und in der Defense. Leute, viel Spaß beim Loco Football Podcast Nummer 65. Geht Schlag auf Schlag.
Welcome to the Loco Football Match Review. Presented by Estee Loco.
Ja, Leute, bisschen querbeet. Womit fangen wir an? Ich hau euch da mal ein paar Sachen auf den Kopf. Gleich zu Anfang an. Alle Swifties da draußen oder Jackson Mahomes Fans. Ja, wir haben euch geputzt. Wir haben euch richtig geputzt. Und das Spiel, das hat tatsächlich, und da, man hat schon oft gesagt, ich habe auch beim Podcast schon oft gesagt, das und das und das wird ein wegweisendes Spiel. Aber das war tatsächlich ein wegweisendes Spiel aus mehrerlei Gründen, auf die wir nachher noch eingehen werden. Ich würde fast sagen, es war ein historischer Sieg der Raiders und ich glaube, es haben sich so einige Tendenzen ergeben, gerade in den Fragen ums Quarterback-Play, vielleicht auch ums Offensive Play-Calling, um unseren Offensive Coordinator. Es haben sich viele Fragen ergeben, die im Zusammenhang mit dem Draft natürlich stehen, mit unserem aktuellen Kader, gerade auch der Defense und. Dazu aber später mehr. Leute, zum ersten Mal seit der 2020er-Saison, damals war es in Week 5, haben die Raiders also im Arrowhead Stadium gewonnen, stehen jetzt mit Antonio Pierce 4-3. Man muss dazu sagen, da war das unglückliche Ding dagegen die Dolphins dabei, wo du vielleicht auch besser hättest aussehen können in manchen Situationen. Da war auch ein Spiel gegen die Chiefs auch dabei bei den Losses. Also Antonio Pierce schon zweimal gegen die Chiefs, hat aber auch im ersten Spiel gegen die Chiefs eigentlich halbwegs überzeugend geführt, eine kurze Weile. Also man kann auf jeden Fall sagen, hier Antonio Pierce hat gegen den Division-Top-Rivalen quasi, die auch ihrerseits ein bisschen straucheln, gezeigt, dass er ja, den Thron jetzt mittlerweile erklimmen will. Seit 2011 haben die Raiders mit keinem neuen Trainer so gut gestartet. Immer wenn sie einen neuen Trainer hatten und man sich die ersten 7 Career Games von dem dann angeschaut hat. Da waren die Raiders immer schlechter als 4-3. Antonio Pierce zieht hier mit seinem 4-3 mit Hugh Jackson gleich, damals 2011. Und wir haben in der letzten Zeit immer gesagt, wenn Antonio Pierce dieses Spiel gewinnt, dann ist das fast so, wie als würde er die letzten beiden gewinnen und das verlieren. Also da hat er im Prinzip gezeigt, worauf es ankommt. Und die Meinung teile ich auch. Du musst gegen die Chiefs gewinnen. Du musst mal so ein Überraschungsding einholen. Und die Raiders waren in den letzten Jahren häufig am Zug, dass man solche Dinge halt noch verspielt hat. Und wenngleich wir keine Top-Offensiv-Leistung, also überhaupt nicht gesehen haben, hat die Defense doch auch gezeigt, dass sie auch here to stay ist. Also Antonio Pierce und die Defense haben wirklich untermauert in diesem Spiel nicht nur ihre Ansprüche, sondern auch, dass mittlerweile fast absolut jeder hinter ihnen steht. Es gab mehrere Umfragen, die ich gesehen habe nach dem Spiel, ob Antonio Pierce Trainer bleiben soll. Die waren meistens so im 90%-Bereich für ja. Also in der Nation ist ganz klar, wir lieben die Mentalität, wir lieben die Herangehensweise von Antonio Pierce und das soll und wird meiner Meinung nach auch erstmal so bleiben. Also Mark Davis wird im imaginären Auge Rich Bisaccia sehen. Das wird aber bei seiner Entscheidung keine Rolle spielen. Also ich glaube, Mark Davis hat in den letzten Wochen oder bis zu diesem Spiel auch deutlich häufiger darüber nachgedacht, wen man denn da reinholen kann in der Offseason. John Harbaugh war immer so ein Name. Aber anyway, ich glaube, Mark Davis wird sich für Antonio Pierce hier entscheiden. Ganz kurz vielleicht, wie ich das heute wahrgenommen habe, seit dem Spiel, ich höre ganz viel in irgendwelchen Podcasts, in irgendwelchen Shows, auf Twitter, hier, da, im amerikanischen Raum, deutschen Raum und so weiter. Ich höre immer, ja, wie schlecht doch die Kansas City Chiefs jetzt sind. Was für eine verkorkste Saison. Ich habe letzte Woche ganz viel, was ja natürlich auch zwangsweise sein muss, weil es einfach Entwicklungen sind. Aber ich habe ganz viel gehört, ja, Brandon Staley hier, die Chargers im Tief und so weiter. Warum zur Hölle spricht einfach niemand über die geniale Leistung der Raiders und vor allem die Defensivleistung der Raiders? Ja, das wird hier und da gementioned, aber insgesamt glaube ich doch irgendwie, das ist deutlich zu wenig. Genauso wie bei der MVP-Diskussion. Man spricht über alle möglichen Spiele, spricht über, zerreißt sich wochenlang den Mund über Brock Purdy etc. pp. Warum kommt in diesen ganzen Diskussionen, ob es beim Defensive Player of the Year ist, ob es beim MVP ist, ob es jetzt auch in dem Season Talk einfach ist, warum kommen die Raiders da so unterrepräsentiert zum Zuge? Ganz klar, weil ihr da draußen, liebe Kontrahenten, liebe Fans der anderen Teams, uns nicht ernst nimmt. Und dafür haben die Raiders natürlich jahrelang gesorgt, dass man uns hier und da nicht mehr ernst nehmen kann. Aber wer diese Teamentwicklung sich seit langem anschaut, und das sind vor allem die Fans dieser Mannschaft natürlich, denen wird einiges auffallen. Und wir stehen jetzt gerade an dem Punkt Status quo, wo wir eigentlich stehen müssten, wäre da dieses große Dilemma mit Josh McDaniels nicht aufgetreten. Josh McDaniels war letztlich derjenige, der die Raiders am Erfolg gehindert hat. Und so wie die Raiders seit seinem Weggang spielen, zeigt das mir als jemand, der dieses Team studiert, ganz klar, ne, wir haben vor der Saison keine schlechten Prognosen aufgestellt. Wir haben vor der Saison gesagt, ah, okay, wir haben eine tiefe Cornerback-Groove. Wir werden vielleicht nicht so Probleme in der Secondary haben. Wie sieht's da vorne aus? Kann sich Tyree Wilson irgendwie behaupten? Defense insgesamt ja einen schlechten Stempel aufgedrückt. So, da wurden wir selber eines Besseren belehrt. In der Offense war es genau verkehrt rum. Also wir haben eigentlich das falsche Narrativ sozusagen vorhergesagt. Aber was die Gesamtkadertiefe anbelangt und was die Möglichkeit auf einen Win anbelangt, da haben eigentlich alle gesagt, nee Leute, wir sind auch so mein Tipp vor der Saison 8-9, 9-8 mit Fanbrille. Wir waren eigentlich überzeugt, nee Leute, es wird besser werden als letztes Jahr. Und wie sehr es eigentlich besser sein könnte, das haben wir jetzt die letzten Wochen gesehen. Und wie viel besser es auch sein wird, das werden wir in den nächsten Monaten sehen. Leute, die Raiders haben gestern einen historischen Sieg eingeholt und es war kein Glückstreffer. Es war harte Arbeit, es war angekündigt worden mit einer Dog-Mentality, eine Thug-Mentality. Die Oldschool-Raiders kamen so ein bisschen zum Vorschein und das betrifft vor allem die Defense, aber da ist die Offense auch nicht weit davon entfernt. Was wir gestern auch gesehen haben, Aiden O'Connell ist not him. Also, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu früh geschossen ist, zu sagen, Aiden O'Connell wird ein Backup in dieser Liga bleiben. Das wage ich noch nicht zu unterschreiben. Man muss immer sehen, der wurde ins kalte Wasser geworfen. Der wurde nicht gut behandelt in seinen ersten Monaten und hat trotzdem schon einiges vollbracht für die Raiders. Unter anderem dieses Spiel mit 4 Touchdowns. Dass es gegen eine Raiders Chiefs Defense, die auch wirklich mit zu den Besten zählt. Wir haben da gestern gesehen, diesen unglaublichen Druck, dieser Chris Jones da ausübt. Dass es da nicht einfach ist, das muss man vielleicht auch mal so akzeptieren. Klar war das statistisch und auch, was man so gesehen hat, eher Murks, was Aiden O'Connell da geboten hat, aber den würde ich noch nicht komplett abschreiben. Was wir aber auch gesehen haben, und das ist ganz klar, die Raiders brauchen einen neuen Quarterback. Und das soll bitte nicht jemand sein, der in der 5., 6. Runde so als Komplementär Quarterback zu Aiden O'Connell dazukommt und dann irgendwie mit ihm so ein bisschen competen soll. Nein, das soll augenscheinlich jemand sein, der im höheren Segment verankert ist. Und da wir das in der Free Agency nicht kriegen, ist das schon richtig, was wir eigentlich alle sagen. Leute, wir müssen über den Draft einen Quarterback reinholen. Da spalten sich aber schon die Geister. Einige sagen jetzt, ja, aber jetzt unsere Draft-Position wird jetzt immer schlechter. Da können wir ja keinen Caleb Williams holen. Leute, Caleb Williams ist meines Erachtens nach nicht das Ziel, das die Raiders haben sollen. Und das wird auch wahrscheinlich so outplayen. Aber wenn die Raiders Caleb Williams haben wollen, dann werden die Raiders Caleb Williams auch kriegen. Gerade in diesem Draft, wo wir wieder Carolina, Chicago etc. irgendwie mit vorne drin haben. Da kann viel passieren. Das heißt nicht, dass Caleb Williams aus den Top 5 rausrutscht. Das heißt aber, dass du, wenn du die Raiders bist, vielleicht mit ein bisschen Kapital auch in die Top 5 traden kannst. Caleb Williams wird vielleicht vom vorausgesagten Value her irgendwie irgendwann 1 bis 3 gehen oder so. Aber es heißt, was ich damit sagen will, ist, dass die Raiders, wenn sie ihn wollen, auch viel einsetzen können. Wir haben relativ gesattelte Verträge, müssen bei ein paar Leuten auf jeden Fall verlängern, nächstes Jahr ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber wir haben auf jeden Fall Spielraum, um irgendwelche Trades zu machen. Ob das ein Justin Fields, ein Caleb Williams ist, sei mal dahingestellt, aber ich sag mal so, unter Bo Nix oder Michael Penix sollte man jetzt nicht gehen, was das Projected Value angeht. Also du brauchst einen Quarterback dann bis spätestens zu Anfang der 2. Runde, der competitive gleich in die Liga reinstarten kann und auch die Probleme nicht mit sich bringt, die vielleicht ein Aiden O'Connell mit sich bringt, und das ist natürlich hauptsächlich die Mobilität. Im Moment sehe ich da eine ganz klare Linie, und das zeichnet sich immer mehr ab. Antonio Pierce war damals in Illinois, hätte ich beinahe gesagt, in Arizona State mit Jaden Daniels schon im Kontakt, als Daniels damals noch da gespielt hat, und der Kontakt wird auch nicht abgerissen sein. Jaden Daniels ist jemand, der projected ist, keine Ahnung, Top 5 to 10, sagen wir so, wenn da Drake May, Caleb Williams und so weiter, wenn die da als erstes weggehen, traue ich den Raiders zu, auch wenn sie irgendwo um Position 13, 14, 15 herum draften sollten am Ende der Saison, dass sie diesen Sprung dann auch machen und ihn vor allem auch machen können. Also da würde ich mir jetzt eher nicht so die Gedanken machen. Ich glaube aber, dass diese Träumereien von Caleb Williams gerade einfach zu unrealistisch sind aus dem Status quo heraus und dass ich da eine viel eindeutigere Linie sehe über solche Netzwerke, die dann Antonio Pierce in dem Fall mit sich bringt. Der kennt den Spieler. Und genau Jaden Daniels wäre tatsächlich auch einer, den ich mir ganz gut vorstellen könnte bei den Raiders, weil er eben diese Mobility und auch diesen Longarm und dieses Playmaking auch mitbringt, was vielleicht bei Aiden O'Connells ja rationaler, konservativer Pocket-Passer-Mentality da eben vielleicht nicht ganz zur Geltung kommt. Ja, Leute, so viel dazu. Das wird eine spannende Sache. Ich bin gerade bei meinen Draft-Sheets dabei, die zu machen. Habe jetzt so um die 200 Spieler schon mal aufgenommen, werden am Ende wahrscheinlich so 250 werden. Da muss ich mich dann im nächsten Monat ransetzen. Ende Januar folgen dann die ersten Draft-Sendungen. Also da könnt ihr gespannt sein, Leute. Da wird auch deutlich mehr gecovert werden als im letzten Jahr. Und da habe ich persönlich schon mindestens 6 bis 8 Sendungen geplant. Und dann schauen wir, was da am Ende noch zusammenkommt. Wir werden auf jeden Fall euch Top 10 liefern. Wir werden euch Rising Players on the Boards bringen, also Under the Radar Sleeper Picks werden wir euch bringen. Wir werden euch jede Position mit den Top 10 vorstellen. Wir werden jede Position auch noch in die Tiefe rein beleuchten. Zudem kommt Content auf Twitter. Also da ist einiges in Planung. Da bin ich aber auch gerade so ein bisschen verstrickt, weswegen ich gerade auf locofootball.tv nicht so häufig wirklich dazu komme, gerade Raiders-Artikel zu schreiben. Also seht mir das ein bisschen nach. Aber trotzdem will ich euch bis auch nach der Saison, also wenn es für die Raiders nach der Regular Season schon vorbei sein wird, will ich auch euch auch weiterhin damit Raiders-Content beliefern. Da braucht ihr euch jetzt mal keine Sorgen machen. Aber so mental bin ich natürlich auch schon ein bisschen im Draft drin. Und mal gucken, was da für die Raiders rausspringt. Gerade ganz rationale Überlegung, wenn AP bleibt, würde dieses ganze Jaden Daniels-Ding doch unglaublich viel Sinn machen. Aber es gibt natürlich auch noch zig andere Möglichkeiten, über die wir dann zu gegebener Zeit dann eben philosophieren. Leute, noch so ein paar Stats hier zum Game, weil es so geil war. Raiders Defense hat es wieder mal geschafft, eine gegnerische Defense unter 15 Punkte zu halten. Das war das zweitschlechteste Ergebnis vom Scoring her der Chiefs in dieser Saison. Die haben in Week 8 gegen die Denver Broncos mal 9 Punkte nur gemacht. Und ja, die Raiders haben es wirklich geschafft, hier diese auf dem Papier fulminante Offense dann irgendwie zum Wanken zu bringen. Ich habe ja noch gedacht, hier, okay, McCola Hardman draußen, das ist eigentlich eher positiv für die Raiders. Und dann, wer war noch draußen? Kadarius Toney, genau, Kadarius Toney, habe ich mir schon gedacht, eigentlich nicht gut, weil der hat ja immer die ganzen Drops gemacht. Und trotzdem die Chiefs auch im Passing-Game ganz, ganz schlecht abgeschnitten. Die Chiefs hatten insgesamt minus 18 Yards nach dem ersten Quarter. Also das sind die wenigsten Yards, die durch eine Defense in dieser Saison insgesamt erlaubt wurden. Und das sind auch die wenigsten Yards, die im ersten Quarter durch eine Defense erlaubt wurden, seit 2004. Also die Raiders hier in diesem Spiel wirklich so ein bisschen auf Rekordjagd. Auch dieses, weil wir gerade von Defense sprechen, diese zwei Touchdowns, natürlich grandios, diese Defense-Touchdowns. Bilal Nichols mit dem Fumble-Return und dann wieder ein alter Bekannter. Wir kennen ihn noch vom Chargers-Spiel. Jack Jones wieder dabei, yes! Jack Jones, auch da wieder, Leute, kurzer Exkurs zu Jack Jones. Boy war abgeschrieben, Boy war mit Waffen am Airport schon gefühlt im Knast gesessen. Und dann holen die Raiders den von Apple und ein Ei und der Boy geht so ab, der Outside Corner, der auf einmal unsere Zukunft mitbestimmt. Also Jack Jones war wirklich das Wunder, worauf wir schon ganz lange gehofft haben, dass mal so einer von der Seite reinschießt, der für relativ wenig Cap-Aufwand auch zu haben ist und dann sowas abliefert. Also das ist ein Outside-Corner, Jack Jones, der seine Sache wirklich top macht. Und genau, dann dieses ganze Spektakulum zwischen dem Bilal Nichols-Touchdown und dem Jack Jones-Touchdown hat ganze 7 Sekunden auf der Uhr geraubt. Es war im zweiten Quarter das Ganze und da gibt es jetzt einen Draw, die Raiders Tyne hier, die Jacksonville Jaguars, die es 2015 geschafft haben, innerhalb von 7 Sekunden 2 Defensiv-Touchdowns zu erzielen. Und vorher gab es das tatsächlich erst wann? Was glaubt ihr, Raider Nation? 1970. Also Wahnsinn, was die Raiders hier vollbracht haben. Diese Defense ist wirklich fire on fire. Und weil wir schon bei Rekorden sind, ja, das war tatsächlich der Franchise-Record in multiple non-offensive Touchdowns in consecutive games. Leute, damit sind die Raiders das zweite NFL-Team seit 2012, das es schafft, in 2 aufeinanderfolgenden Spielen jeweils mindestens 2 Defensiv-Touchdowns zu erzielen. Also da sieht man mal, die Raiders nicht nur im Chargers-Game auf Rekordejagd, sondern das war auch wirklich eine historische Leistung. Und die sichert natürlich Patrick Graham meiner Meinung nach den Job. Man könnte jetzt argumentieren, von der Seite kommen, hey Leute, nee. Patrick Graham bleibt kein DC. Patrick Graham wird Head Coach. Und ich sage, Leute, es wäre auch tatsächlich auch irgendwo geil. Er hätte es sich verdient. Genauso wie Brian Flores, by the way. Aber nee, wird nicht so bleiben. Man hat vor der Saison gemunkelt, ob er Patrick Graham denn überhaupt seinen Posten behalten kann. Patrick Graham hat, und das hat Chandler Jones auch sogar noch angekündigt, Patrick Graham is a dog. Patrick Graham hat seinen Standpunkt anscheinend durchgesetzt, klargemacht, wir wollen das so spielen, wir wollen das auf einen 2- bis 3-jährigen Plan auslegen. Es hat früh funktioniert, es hat mit den richtigen Leuten funktioniert und überhaupt so die ganze Philosophie, die dahinter steckt, da holen die einen Denarius Robinson, wo ich mir noch so denke, okay, ja, Depth Practice Squad, kein Problem. Denarius Robinson, der steht da auf dem Feld, du denkst so, das ist irgendwie so ein herangezüchteter Troll, den Max Crosby irgendwo in der geheimen Experimentierkammer irgendwo hergestellt hat. So, der Typ ist ein Wahnsinnsathlet, wenn der noch so ein technisches Roundup irgendwie von Crosby und Co. bekommt, dann sehe ich auch einen Denarius Robinson da langfristig in den Himmel und auf einmal, bumm, innerhalb weniger Spiele hat sich die Frage geklärt, was machen die Raiders mit ihren Edges. Edge mit Sicherheit eine Position gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, da müssen die Raiders hoch reingehen. In den ersten 3 Runden müssen wir nochmal Edge Help uns suchen. Jetzt hat das super funktioniert. Jetzt haben wir einen Malcolm Kuntz auf einmal, der so hart aufspielt. Das ist unfassbar. Ich hole gerade hier mal diese Statistiken raus. Hat 6 Tackles gemacht und 3 Sacks in dem Spiel, 4 Quarterback-Hits und 4 Tackles for Loss. Er ist damit der dritte Spieler in der Raiders-History seit 1999, der in einem Spiel mehr als 3 Sacks und 4 TFLs sammelt. Wer war es vorher? Raider Nation, ja. Zuletzt 2015 Khalil Mack und da erinnern sich die Alten noch, Kamarion Wimbley 2011. Genau, Kuntz, der 16. Player in der Raiders-Geschichte seit 82, der mehr als 3 Sacks in einem Single-Game macht. Also da sehen wir hier die Edge-Elite bei den Raiders wird hier wiederbelebt. Also Malcolm Kuntz kann sich hier wirklich das sichern, was er sich anscheinend über ganz lange Zeit redlich verdient hat. Und ich frage mich da dann tatsächlich, warum zur Hölle ist Malcolm Kuntz so lange draußen gewesen? Klar hat man immer gesagt, Situational Pass Rusher, eher Third Down Player so. Aber er hat schon diese guten Quoten, Pass Rush Win Rate, das Verhältnis von Snaps zu Sacks und so weiter. Das hat schon immer durchgeglänzt bei ihm und er hat es dann die letzten 2 Jahre nie wirklich geschafft, da irgendwie zu starten für die Raiders und jetzt sieht man hat Tyree Wilson auch super aufgegangen. You are my defensive gods, Leute. You are my defensive gods. Super aufgegangen, Tyree Wilson auf die Inside zu move. Da hast du so einen, wer war das letztes Jahr so bei den 3-5 Techniques, die auch Edge spielen können. Hier Adebawore, hat man noch gedacht. So der wäre so der Prototyp gewesen für diesen Posten. Jetzt hast du Tyree Wilson, von dem du dir eigentlich erhofft hast, über Outside zu komplementieren oder zumindest so einen Chandler Jones-ähnlichen Spielstil zu haben. Den movest du nach innen und auf einmal funktioniert das. Klar kommt jetzt auch wieder so ein bisschen rein, weil jetzt die Verletzungen auch lange mit sich getragen hatten. Da brauchst du eine Zeit. Aber jetzt scheint anscheinend die Zeit gekommen zu sein, wo du dann mit einem Rotational Interior D-Liner, ob das jetzt Bilal Nichols oder John Jenkins ist oder ob das Adam Butler ist, so, wo du wirklich siehst, so, okay, auf einmal haben sich diese ganzen Fragen ja fast in Luft aufgelöst. Würde jetzt noch nicht sagen, ich glaube auch weiterhin in der Interior D-Line und in der Tiefe der D-Line brauchen die Raiders höhere Qualität. Wir haben im Prinzip beide Drafts, wenn man Wilson da mal ausnimmt, so ein bisschen versaut. Unsere Mid-Late-Round-Interior-D-Liner, die schaffen es alle nicht, da wirklich Akzente zu setzen. Wo ist Byron Young? Wo waren Neil Farrell? Wo ist Matthew Butler und so? Ne? Was ist mit Jade Silvera los? Also, nee, Leute, da brauchen wir Tiefe, da brauchen wir Qualität. Aber overall schlägt sich auch jetzt mittlerweile diese D-Line gar nicht schlecht. Und die Linebacker mal ausgenommen. Die Linebackers waren die Unit, die am schlechtesten projected wurde von allen durchweg. Ich habe denen, glaube ich, irgendwie eine D noch gegeben vor der Saison, weil ich meinte, okay, wir haben zwei Starter, die Diablo und Spillane, die es auf jeden Fall mindestens Mittelmaß sind, was die Linebacker anbelangt. Dass die allerdings alle so unglaublich krass rauskommen, es ist ein Traum, Leute. Es ist wirklich ein Traum. Hier ist Spillane, das fünfte Spiel mit über 10 Tackles. Gab es bei den Raiders in der Form auch nur bei Denzel Perryman 2021. Da hat er 10 Double-Digit-Tackle-Games gemacht. Hier ist Spillane noch ein bisschen entfernt, aber ist mit seinen 130 Tackles jetzt zumindest auf Position 10 in der NFL. Ne? Hat er über die letzten zwei Jahre insgesamt 207 Tackles, die viertmeisten in der NFL unter den Undrafted Players. Ja, Defense, hier Malcolm Kuntz gut gewesen, Bilal Nichols gut gewesen, Robert Spillane gut gewesen, ich gucke da mal gerade noch rein, ja, hier Nate Hobbs auch gut gewesen, oh, da, ein Fehler da von Nate Hobbs, wo ich schon dachte, Nate, jetzt verlieren wir wegen dir hier noch das Spiel, aber hat es dann, glaube ich, ein, zwei Plays später gleich wieder gezeigt, dass es wieder gut machen kann. Hobbs ist jetzt der dritte Cornerback in der Raiders-Geschichte, der plus 10 Tackles, einen Tackle for Loss und eine Pass Deflection in einem Single Game hatte seit 2015. Da gab es den letzten mit DJ Hayden. Ja, Tackle Machines auf Corner sind nicht so üblich, aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, da diesen Stat hier. Ja, Hobbs hat jetzt mittlerweile sein Single-Season-Career-High eingestellt, 76 Tackles jetzt 2023. Und das ist interessant, er lässt nur 6,91 Jahr zu, bevor er den Tackle setzt. Das ist der beste Durchschnitt aller Corners in der NFL. Und da bestätigt sich das, was ich immer schon gesagt habe über Nate Hobbs, das ist eine Klette, der dranbleibt und direkt mit Härte raufgeht, der wirklich ein Augenmaß hat in der präzisen Berechnung seiner Laufwege und es immer wieder schafft, da Leute frühzeitig zu Boden zu bringen. Wenn du gegen Nate Hobbs stehst, gibt's keine Yards after the catch. Basta. Basta. Ja, Leute, jetzt schauen wir da nochmal ganz kurz. Also Statistiken habe ich hier drei Seiten voll. Sonstige Notizen zum Podcast habe ich mir nicht gemacht, aber wir picken da noch so ein paar Sachen raus. Nochmal kurz querbeet, weil ich da auch die Leute einfach nochmal erwähnen muss hier. Malcolm Kuntz hatte 2 Sacks in Week 15, jetzt 3 Sacks in Week 16 und damit ist er erst der vierte Raider seit 2010, der Multiple Sacks in aufeinanderfolgenden Spielen hat. Und ja klar, Max Crosby hat das noch gemacht und dann könnt ihr raten, wer das noch war. Ja, Khalil Mack und Yannick Ngakoue, um den auch mal wieder zu bringen. Also da reiht sich Kuntz wirklich in die Creme de la Creme der Raiders Pass Rusher ein. Und er war auch tatsächlich der erste Spieler überhaupt, der Patrick Mahomes mehr als also mindestens dreimal in einem einzelnen Spiel sackt. Also auch hier wieder Geschichte geschrieben, Leute. Geschichte geschrieben. Live von den Raiders. So, wen haben wir noch? Was wollte ich noch loswerden? Daniel Carlson. Daniel Carlson, 2 Field Goals gemacht. Hat jetzt in der Saison, nee, insgesamt in seiner Karriere 165 von 188 Field Goals gemacht. Das ist eine prozentuale Ausbeute von 87,8%. Und tatsächlich rankt er als drittbester Quarterback, hätte ich schon fast gesagt, Kicker in der NFL seit 2018, was die gescorten Field Goals anbelangt. Und mit seiner Percentage ist er insgesamt in dieser Zeitspanne bei Kickern, die mehr als 150 Versuche hatten, auf Position 5 gerankt. Hat auch die fünftmeisten Punkte in der NFL seit 2018 gemacht. Also da haben wir ein Juwel geholt, und ihr konntet auch beim Pro Bowl Voting immer noch, konntet ihr für ihn abstimmen. Ich weiß nicht, ob das Voting noch läuft. Leute, wer noch nicht für die Raiders Pro Bowl gewotet hat, macht das jetzt. Macht das auf Twitter oder sonstigen Social Media Kanälen. Könnt da auch meinen Tweet nehmen und den einfach reposten, und dann habt ihr da auch mit abgestimmt. Ich weiß nicht, kann aber schon sein, dass das durch ist, das Voting. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, Jack Jones nochmal. Wollen wir nochmal Jack Jones abfeiern? Einer von nur 5 Spielern in der NFL-Geschichte, der in seinen ersten 22 Spielen 3 Interceptions hatte, die er zu einem Touchdown zurückgeführt hat. Eine Interception Return gab es in New England und einen, zwei natürlich bei den Raiders. Und da sitzt er in einem Room voller Legenden hier. Ronnie Lott, Janoris Jenkins, Philip Buchanan, übrigens ehemals auch ein Raider gewesen, und Eric McMillan. Denen ist das noch gelungen. Also Jack Jones, das darf man nicht vergessen. Ich gucke da gerade mal nach. Wurde 2022 in der 4. Runde gedraftet mit dem dort 16. Pick. War insgesamt der 121. Spieler im 2022 NFL-Draft. Galt damals schon als kleiner Steal. Und dann haben ihn jetzt die Raiders eben nochmal gestohlen. Und haben einfach sozusagen ihren projected second, third round Corner von vor knapp 2 Jahren jetzt bekommen, der sich als True Starter mit einer unglaublich highen Upside irgendwie entpuppt. Also vielleicht haben wir hier in Anführungsstrichen hier den, selbst wenn es ein bisschen andere Spielertypen sind, auch von der Größe her, ihren Jalen Ramsey jetzt hier einfach irgendwie gedraftet und haben nach dem Weggang von Marcus Peters, der konsequent gnadenlos aussortiert wurde, wegen seiner anscheinend nicht so großen Willenskraft hier für dieses Team zu spielen, einfach mal alle Probleme auf Corner ausgelotet, gelöst, schon im Vorab. Und in der Kombination mit Amik Robertson, der eine kranke Saison spielt. Ich habe Amik fast abgeschrieben. Football-Gott, entschuldige. Ich habe Amik fast abgeschrieben. Ich war großer Amik-Fan, als er gedraftet wurde. Aber habe dann wirklich im 4. Jahr dann irgendwie nicht mehr an sein Comeback geglaubt. Und er ist wirklich ein Breakout-Player. Und Jones, Amik Robertson, Nate Hobbs, das ist schon die Foundation, die wir überhaupt für die Secondary brauchen, mit Marcus Epps hin und Trevon Merrick, der wieder ein gutes Spiel hatte. Trevon Merrick, auch sehr schöne Saison, sich da wieder zurückgekämpft. Wir haben da total die Foundation, und das Krasse ist, die Jungs sind entweder auf kurze Verträge hier, könnten verlängert werden. Wer weiß, vielleicht kriegt der eine oder andere noch einen dickeren Vertrag oder fragt ein bisschen nach mehr Geld, aber die wollen halt alle spielen, die wollen Teil der Raiders sein, und das ist so genial, dass wir da im Prinzip aus nichts irgendwie mit langer intensiver Vorarbeit jetzt ein Gerüst haben, das uns wirklich weitertragen kann. Jetzt auch hier Linebacker-technisch gesehen sind wir auch vollkommen gesattelt. Also das ist mega, mega geil, was die Raiders da auf die Beine stellen. Also die Leute, die wird man langfristig halten, das wird die Foundation der nächsten Jahre ausmachen. Und wenn du da Punkt durch Punkt genaue Hinzustreuung einiger wertvoller Spielersamen. Das muss ich aufhören. Nur kurz, jetzt ist Sense. Wir haben da Potenzial. Wir haben da mega Potenzial, Leute. Wir haben da echt Potenzial. So, jetzt gucken wir mal hier noch. Defense bin ich so ein bisschen durch. Defense haben wir jetzt genug gequatscht. Jetzt schauen wir mal noch Offense. Wen ich erwähnen muss in der Offense? ganz klar. Und da geht der Offensive Game Ball meiner Meinung nach, ich glaube eurer Meinung nach auch, an Samir White. Ja, zweiter Career Start erst von Samir, hat ja unter McDaniels ja maximal so ein, zwei, drei Läufchen pro Spiel bekommen, hatte da auch teilweise gute Raumgewinne dabei, mal aber auch nicht so erfolgreich, aber klar, du kannst dich da nicht in den Rhythmus reinspielen. Er hatte gegen die Chiefs 145 Yards, Baby, let's carry this, yeah, 22 Carries, 6,6 Average, inklusive diesen 43 Jahre, wo er einfach mal sich gesagt hat, nee, und das hat Antonio Pierce auch noch geil betont, er meinte nach dem Spiel nämlich, ja, we just wanted to get him the ball and say like, go through the guys, irgendwie so, und genauso hat er es dann gemacht, einfach harte Spielweise von Samir White, hart gegen die Tackles. Und ja, ist dann nochmal abgedampft. Und da war es dann auf einmal ganz, ganz, ganz still im Arrowhead, Leute. Beste Performance der Raiders seit Week 12 2022. Ihr könnt euch noch erinnern, das wird auch so schnell nicht zu toppen sein, die 249 Yards von Josh Jacobs bei den Seattle Seahawks. Jetzt ist natürlich die Frage, Josh Jacobs natürlich draußen und dann machen die Raiders so ein krankes Spiel auf im Running Game. Man darf, glaube ich, schon fragen, ob Josh Jacobs vielleicht damit nicht ein bisschen obsolet geworden ist. Vielleicht jetzt auch zu früh geschossen, aber natürlich sind wir da jetzt wieder in dieser Running Back und Value-Diskussion und wenn es bei Samir White vielleicht in den letzten beiden Spielen vielleicht wird er eingesetzt, um geprüft zu werden nochmal. Wenn man glaubt bei den Raiders, dass Samir White the guy auf Running Back sein kann und dieses Spiel nicht nur so ein Zufallsprodukt war, sondern wirklich seine auch Trainingsleistungen widerspiegelt, dann kann man mutmaßen, dass die Raiders nächstes Jahr Josh Jacobs keinen größeren oder keinen Vertrag geben. Gucken wir uns mal anders an, sage ich mal so. Super Situation wäre, wenn Josh für weniger Geld bei uns noch ein weiteres Jahr spielen würde. Oder zwei. Aber natürlich mit so einer Performance ist auch diese Frage jetzt wieder in den Mittelpunkt der Off-Season-Question sozusagen gerückt. Genau, in der Raiders-History war Samir White einer von nur 6 Spielern, die für 100-plus Yards in ihren ersten 2 Career-Starts aufgelaufen sind oder in ihren ersten 2 Starts für die Raiders. Zuletzt, der letzte war 2013 und das war kein Running Back tatsächlich, sondern das war hier Terrell Pryor, der hat 112 Yards gegen Indianapolis erlaufen damals. Ja, also Samir White on top, viel mehr gab es da jetzt in der Offense nicht zu berichten. Aiden O'Connell, glaube ich, nur 9 von 20 Pässen angebracht, hat da auch nicht krass geglänzt, hat aber auch, was man ihm zugute halten muss, keinen Pick geworfen, wurde ein paar Mal gesackt, sieht da aber insgesamt in seiner Mobility natürlich ein bisschen, ja, underrated aus, sage ich mal so. Gut, so, ansonsten weiß ich nicht, Jacoby Myers hatte einen guten Tag, mal wieder. Jacoby Myers auch tatsächlich einer der zuverlässigsten Raiders, schönes Mindset, schöne Work Ethic, die immer wieder untermauert wird durch gute Statistiken, gute Aktionen auf dem Feld, schöne First Downs. Also Jacoby Myers gefällt mir. Wer nicht dabei war, war hier Michael Mayer. Das hat man auch ganz klar gesehen. Ganz schöner Catch, glaube ich, relativ am Anfang von Austin Hooper dabei gewesen. Aber die Raiders haben dann doch gezeigt, okay, wenn es im Passing-Game nichts über Davante Adams geht, was auch tatsächlich nicht geklappt hat, dieses Spiel, ich glaube, er hat nur 7 Yards gehabt oder so. Nee, 4 Yards bei einem Catch nur. Ja, und wenn die Gegner eben Davante Adams ausschalten können, dann geht auch nicht so viel. Wir haben auch keinen Trey Tucker irgendwie groß gesehen. Wir haben in der Offense-Line natürlich auch nicht in Bestbesetzung gespielt. Krasses Kompliment hier an der Stelle an Colton Miller, der dann nochmal reingekommen ist, obwohl er eigentlich hätte draußen bleiben können. Genau, also wir haben viele Umstellungen gehabt auch und natürlich hast du dann mit so einem Quarterback, der eben noch nicht ganz reif für diese Liga ist und da daran täglich auch arbeitet, da kannst du auch mal schlecht aussehen. Dieses Spiel hat die Defense eigentlich voll gewonnen, geht ganz wenig Credit bis auf das Running Game eben an die Offense. Aber anyway, Leute, just win, baby, das war immer die Devise und jetzt sehen wir tatsächlich, wie so eine, wenn sie dann so in 8-9, 9-8 irgendwie in diesen Bereich geht, wie so eine Saison dann aussieht. Die hat nämlich eine Menge Höhen und Tiefen. Aber was ich mal so sagen kann, glaube ich, ist doch, dass dieses Spiel, ja, ich mag dieses Wort überhaupt nicht, aber so eine Art Zeitenwende auch ausgelöst hat bei den Raiders. Und das hat sich jetzt schon die letzten Wochen angebahnt unter Antonio Pierce. Ich glaube, dass die Raiders einen so talentierten Kader haben, dass sie mit wenigen Optimierungen, Verbesserungen einen ganz, ganz großen Schritt machen können. Nicht nur in der Liga im Gesamten, sondern auch insbesondere in der Division. Und ich glaube auch, dass man sowohl Raiders bezogen als auch Liga bezogen vielleicht hier und da auch mal ein paar Narrative überdenken muss. Ich verweist da so auf so ein paar diverse Themen, also zum Beispiel auf diesen Narrativ, dass wir in einer Passing League sind, wo ich auch tatsächlich mal sagen muss, ja, es liegt schon auch an den Quarterbacks, ob wir in einer Passing League sind. Wir sehen in dem Jahr in der NFL auf jeden Fall den Trend, dass ganz viele Backups zum Zug kommen, wegen teilweise auch einschneidenden Verletzungen von den Startern dann jeweils. Also es kann sich natürlich schnell wieder ändern, aber wir sehen hier keine Passing League, die so bis zur Perfektion durchdacht ist, wie sie irgendwie die letzten 2-3 Jahre noch war. Wir sehen große Teams schwächeln. Wir sehen auch dieses Jahr keinen Vorreiter, der so wirklich mit einer 13-3 Season oder 14-2 da irgendwie durchstapfen wird. Wir sehen auch wirklich, ob das in der NFC ist oder in der AFC, dass sich einiges verändert, dass vielleicht Teams jetzt auch zum Zug kommen, die letzten Jahrzehnte irgendwie under the radar waren und da immer umstrukturieren mussten. Also wir sehen wirklich, dass hier in der Liga wirklich das Feld ganz nah beieinander liegt und hier eigentlich fast jeder, bis auf wenige Ausnahmen, im Moment gewinnen kann. Und gerade auch durch die Ausfälle der Quarterbacks und auch die vorhandenen, ja schlechteren Leistungen von einigen Star-Quarterbacks dann eben dazu führen, dass dieses Märchen von wir driften jetzt in eine Passing-League ab, wo es irgendwann auch fast keinen Run mehr geben wird, in Anführungsstrichen, dass das doch ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Also man muss sich wirklich fragen, bis zu welchem Grad ist es immer eine Passing-League? Und ich glaube einfach, das Game, das wird auf so viele Varianten gespielt. Und da komme ich gleich zum nächsten Narrativ. Es wurde jetzt immer von den Offenses geredet und auch im Zusammenhang natürlich mit den Raiders. Wir brauchen ja eigentlich, brauchen wir einen Offensive-Minded Coach. Na, AP gut, aber nee, ist zu Defensive-Minded. Nee, Leute, Offense wins Games, Defense wins Championships. Und dieses alte Credo, das ich damals so vor über 20 Jahren in meinen Football, in meiner aktiven Football-Zeit schon mitbekommen habe, damals waren noch Ray Lewis, Ed Reed etc. die tonangebenden Leute. Aber das stimmt auch jetzt noch zum großen Teil und wir sehen es jetzt bei den Raiders. Wir sind dieses Jahr haben wir das erste Mal ja nicht nur eine Top-15-Defense, was wir immer wollten, wir haben eine Top-10-Defense, vielleicht sogar in den letzten Wochen eine Top-5-Defense. Es hapert an der Offense. Also du kannst hier in dieser Liga im Jahreswechsel Spiele anders gewinnen und daran angeschlossen auch eine weitere Frage, ein weiterer Narrativ für dieses, ich sag nicht, hatte ich an anderer Stelle schon mal neulich auch bei Twitter, ich sag nicht, Analytics und X's and O's und so weiter wären nicht wichtig. Das Game evolved jedes Jahr neu durch, tatsächlich teilweise einfach mathematische Berechnungen auch und so weiter. So, ne? Aber, und da kommen wir vielleicht auch nochmal zum Thema Staley in Los Angeles. Die Frage, ob Strategen einen immer größeren Teil in dieser Liga einmachen und die Motivators, die sage ich mal, die Guys, die in den Lockerroom irgendwie motivieren können, dass die immer mehr abnehmen, dieses Märchen glaube ich auch mittlerweile nicht mehr. Und auch hier bei den Raiders das beste Beispiel, du kannst noch so ausgeklügeltes System haben. Ein McDaniels, Offensive Guru. Aber wenn du mir genau diese Zutat gibst, dann zauber ich dir genau das perfekte Ergebnis. Nee, das geht nicht, wenn du keine Führungsqualitäten hast. Und bei Staley waren diese Führungsqualitäten eben nicht vorhanden, was natürlich nicht heißt, dass das jetzt sein Systemfehler gewesen wäre mit seinen ständigen Fourth Downs und so weiter und hier analytische Berechnungen und dann gehen wir lieber so. Nee, er hat einfach keinen Führungsstil gehabt, konnte die Leute nicht mitreißen, aber da siehst du eben diesen Unterschied. Ich sage immer, just play ball. Das ist immer noch das Wichtigste, Leute. Auch beim Draft und so weiter. Werden wir in der Draft Serie zur Einleitung Ende Januar auch nochmal thematisieren. Wie war es denn mit den letzten Draftpicks und so weiter? Du hast immer wieder Leute, die da außen nichts hervorstechen, wo eben diese ganze Mathematik, diese ganze Berechnung, diese hier Projected, da vorausschauen. Nee, das funktioniert einfach nicht. Und ich habe neulich so einen ganz interessanten Tweet irgendwo gesehen, da meinte jemand, wie das doch anders gelaufen wäre, hätten die Chicago Bears damals Patrick Mahomes gepickt. Und das ist auch so ein Ding. In einem ganz spezifischen Setting kannst du alles erreichen. In einem anderen Setting können die gleichen Leute viel weniger erreichen. Das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, aber ich will es nur noch mal betonen, weil eben ganz häufig dieses Ding aufkommt so, nee, das sind ja die Raiders, wir brauchen hier einen 10. Rebuild und hier und da und jetzt alles raus. Nein, das Leistungslevel in dieser Liga liegt näher beieinander. Der Unterschied vom Schlechtesten zum Besten ist auf so engem Level, liegt das beieinander, dass man da wirklich wegkommen muss von diesem Ding, auch von diesem Denken. Jetzt gerade, wenn ich an die Chiefs denke, von diesem Denken, ja, da beherrscht jemand über Jahre die Szenerie der Liga. Nein, es ist nicht so. Die Kansas City Chiefs können verlieren. Und wenn wir jetzt mal dieses Spiel nicht als Leitlinie, die können auch zurückkommen und so weiter, aber wenn wir das jetzt mal exemplarisch, dieses Spiel nehmen und davon ausgehen, dass die Chiefs, nicht mehr auf ein Level, vor dem sie noch vor 3-4 Jahren waren, auf das zurückkommen können, in Gänze, dann wird man danach sagen, ja, es hat an anderen Dingen gelegen. Es hat, wird man jetzt zum aktuellen Kader erstmal anführen, okay, die haben zu schlechtes Wide Receiver Core oder was weiß ich so, aber in Anführungsstrichen die Arroganz frisst dich einfach. Das sind ganz normale menschliche Dinge. Wie jemand, der zu lange auf der Erfolgswelle schwimmt, bei dem das Gewinnen standardisiert wird, der tut sich schwer, wenn er mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Und gerade andersrum will ich dann eben für die Raiders sagen und auch an alle Zuschauer von anderen, Zuhörer von anderen Vereinen in dem Fall, unterschätzt uns nicht. Die Raiders sind näher dran, an ein langfristig erfolgreiches Team in dieser Liga zu werden, als dass sie wieder in ihren nächsten Rebuild laufen. Und das war nicht erst seit dem Kansas City Win so, sondern dieser Sieg gegen Kansas City ist die Manifestation dessen, was die Beobachter schon ganz lange sagen. Und jetzt aktuell, um das nochmal den kleinen Roundup zu geben, sind die Raiders 2 Fragen vom Erfolg getrennt, nämlich wer wird unser nächster Quarterback sein und wer wird der Signal Caller, der Play Caller oder beziehungsweise das Offensive Mind dieses Teams sein. Weil den Motivator, den haben wir nach diesem Sieg mit Antonio Pierce eindeutig bekommen. Antonio Pierce wird bleiben, soll bleiben, muss bleiben. Und die letzten beiden Spiele der Raiders will ich nicht abschwächen durch diesen Kansas City Sieg. Ich will auch weiterhin gute Leistungen sehen, aber es muss jetzt nicht zwangsweise beides gewonnen werden. Lass die Raiders gut aussehen, vielleicht einen Win holen, den anderen knapp verlieren mit einem guten Effort, dann haben wir genau das, was beim Kansas City-Spiel schon bestätigt wurde. Und das, liebe Leute, das ist mein Schlusswort für dieses Segment. Nächstes Jahr können sich einige warm anziehen. Denn nächstes Jahr kommen die Raiders. Aber nächstes Jahr kommen sie ganz, ganz dick, Leute. So, und jetzt gehe ich in den nächsten Teil über. Kurzvorschau, aber wirklich kurz. Am Sonntag geht's gegen die Indianapolis Colts.
And now, the Loco Football Podcast Game Preview.
Ja, meine lieben Raiders-Fans, es geht Schlag auf Schlag weiter. Das nächste Spiel steht an. Jetzt am besten nicht zu groß abfallen, diesen Kansas City Week. Daily Business, es geht zurück zur Routine. Wir spielen am Sonntag, den 31.12. um 19 Uhr bei den Indianapolis Colts. Und da wird nicht, wie letztes Jahr noch Jeff Saturday, der Head Coach sein. Der hat ja seine Interimsphase nur ein paar Monate überlebt. Wie dem auch sei, da werden wir auf ein renoviertes Colts-Team treffen, die dieses Jahr doch einen ganz guten Sprung nach oben gemacht haben, stehen derzeit 7-8, haben also genauso wie wir im Gegensatz zu uns noch gute Playoff-Chancen, wir haben ja noch geringe Playoff-Chancen, aber sind mitten in der Hand, mitten im Rennen eben, spielen in einer starken Division natürlich mit den Jaguars und den Texans, die ihrerseits dieses Jahr ein Top-Jahr hatten. Und da streiten sich die Colts dann so ein bisschen jetzt um den Einzug in die Playoffs. Das Spiel gegen die Raiders wird natürlich wahnsinnig mitentscheidend sein. Wenn die Colts das verlieren, dann sieht es auch für sie relativ schlecht aus. Gerade im direkten Vergleich, weil dann die Raiders mit einem weiteren Win sich dann vor die Colts auch eventuell mogeln können. Also das wird noch ganz interessant, das zu beobachten. Leute, der Colts-Kader, da ist natürlich ganz kurz im Review, was ist diese Saison geschehen. Ne? Man hat natürlich kurz mal Anthony Richardson eingesetzt, für 4 Spiele war er am Start, dann hat er sich verletzt, hat damit krassen Höhen, krassen Tiefen auch geglänzt, brilliert, beziehungsweise eben nicht. Der wurde jetzt mittlerweile halt auf die IR gesetzt nach 4 Spieltagen und seitdem ist Gardner Minshew eben der Quarterback hier. Und Gardner Minshew, was können wir zu Gardner Minshew sagen? Er ist schlagbar, hat aber schon eine eher bessere Saison, als man es ihm vielleicht hier und da zutrauen würde. 14 Touchdowns bisher gemacht, 9 Interceptions, fast 3000 Yards schon geworfen, das sind 196 Yards pro Game mit einem Passer-Rating von 83,9. Also er glänzt nicht, aber er kann Spiele gewinnen. Offensiv müssen sich die Colts natürlich dabei in erster Linie auf ihre Wide Receiver und einen ganz speziellen Running Back hier verlassen. Und das ist natürlich Jonathan Taylor, der ist letzte Woche von der Verletzung zurückgekehrt. Hatte 18 Carries in diesem Spiel, nur 43 Yards, aber hat immerhin einen Touchdown gemacht. Jonathan Taylor wird vielleicht vom Workload her jetzt erstmal anknüpfen müssen ans letzte Spiel. Wenn wir ihn unter Kontrolle halten, dann haben die Raiders eine relativ gute Chance. Also die Run-Defense muss auf jeden Fall wach sein an dem Tag. Hier Zach Moss, eigentlich zweiter Running Back hier von den Colts, mittlerweile 13 Spiele, 177 Carries, 764 Yards. Also da ist man gut aufgestellt, genauso wie bei den Wide Receivern hier. Michael Pittman Jr., 1062 Yards, 4 Touchdowns bei 99 Receptions. Also er ist hier wirklich so die Target Machine. Und dann noch jemand hier dabei, der auch eine gute Saison hat, auch in den Special Teams relativ häufig glänzen kann. Josh Downs hier von North Carolina, letztes Jahr gedraftet worden. 670 Yards bei 63 Receptions in 93 Targets, 2 Touchdowns. Ja, insgesamt der Spieler mit den meisten Passing Touchdowns ist tatsächlich Michael Pittman mit 4, gefolgt von Mo Alie-Cox, dem Tight End mit 3. Die Colts sind so ein bisschen ja auf Versatility eingestellt. Es gibt nicht, bis auf Pittman und Taylor, nicht so wirkliche krasse Leistungsträger bei den Passempfängern und Running Backs. Da ist alles so ein bisschen gesplittet, bisschen aufgeteilt. Und das macht sich natürlich auch alles in den Teamstats bemerkbar. Die Colts derzeit an Number 19 overall im Passing Game, Nummer 13 im Rushing Game. Bei den Third Downs, da kann man sie so ein bisschen kriegen und darauf setze ich auch bei diesem Spiel. Third Downs eben verhindern, dass weniger First Downs gibt, dass man die gar nicht groß ins Rollen kommen lassen muss. 24. overall die Colts bei dem der Third Down Percentage. Und defensive-wise, da ist es ganz interessant, da müssen wir wirklich einem erhöhten Druck auf unsere Offensive Line mit einem erhöhten Druck auf unsere Offensive Line rechnen. Da gucke ich gerade mal nach, da gibt es einige, gerade bei den Sacks hier, einige beeindruckende Statistiken. Also wir haben hier beispielsweise Samson Ebukam mit 9,5 Sacks, Quiddy Pay mit 8,5 Sacks noch drin, Dajo Odichigbo mit 8 Sacks und dann haben wir etliche Spieler, Tyquan Lewis mit 3 Sacks, die Forrest Buckner noch mit 6 Sacks. Haben wir einige Spiele, die so ein oder zwei Sacks jeweils haben. Hier Jake Martin 2 Sacks, Taven Bryan 2 Sacks, Eric Johnson mit einem Sack, Isaiah Land mit einem Sack, Adebawore auch mit 1,5 Sacks. Also das geht wirklich tief in den Depth-Chart runter und dafür sind die Colts auch relativ bekannt, dass sie hier eben Druck ausüben, dass sie ein physisches Spiel auch haben. Klar, hier Linebacker Shaquille Leonard ist mittlerweile nicht mehr dabei, aber wir haben einige andere Leute hier. EJ Speed, dieses Jahr eine gute Saison gemacht. Hier Julian Blackmon, der Safety, kommt auch immer gut rein. Schönes Spiel von Kenny Moore hier auf Corner. Und natürlich nicht zu vergessen, hier in der Mitte ist Zaire Franklin. Der hat mittlerweile schon 161 Tackles auch gemacht. Also da haben sie ein Bollwerk drin. Also die Colts insgesamt, glaube ich, auch mit den fünftmeisten Sacks der ganzen Liga. Also da wird mit einigem zu rechnen sein. Aber auch hier relativ Versatility-mäßig und auch sehr variabel im Outcome aufgestellt, was die Defense so insgesamt anbelangt. Wir haben hier beispielsweise eine relativ schwache oder im unteren Drittel der Liga verankerte Quote von Yards per Attempt im Passing-Game beispielsweise. Wir haben auch gegen den Lauf eine Colts-Defense, die da eher zum schlechteren Teil der Liga gehört. 4,2 Yards pro Lauf lassen die zu. Aber wir sehen auch hier insgesamt, so, wenn man das mal gegenüberstellt, die Raiders insgesamt dieses Jahr 16 Touchdowns gemacht, 18 Interceptions. Die Colts hier 16 Touchdowns gemacht, 16 Interceptions. Also da liegt man relativ gleich auf und ich glaube auch so vom Spiel wird das auch so ein ähnliches Ding werden. Ich glaube, die Raiders müssen hier ganz bewusst ihre Chancen gut nutzen, weil ich glaube, dass das so ein Hin und Her sein könnte, wo beide Teams in ähnlichen Bereichen relativ gut aufgestellt sind und wo es vielleicht wirklich um die Tagesmotivation geht bestimmt, beziehungsweise ja, läuft hier der oder der Faktor für das ein oder andere Team besser. Also ich glaube, das wird kein High-Scoring-Game werden, das wird auch kein Runaway von einem Team werden, also da wird niemand mit 20 Punkten Unterschied gewinnen. Ich glaube, das wird eher so in dem Segment, das wir von den letzten Wochen gewohnt sind, irgendwas so zwischen 15 und 22 Punkten irgendwie auf beiden Seiten, so ein Ding wird das werden. Und falls die Raiders wirklich gewinnen sollten, gibt es dann natürlich auch noch eine Chance auf die Playoffs. Und ich kann euch ja mal kurz von den Playoffs oder einem relativ eindeutigen Playoff-Szenario berichten. Es läuft nämlich für die Raiders folgendermaßen ab. Um in die Playoffs zu kommen, müssen erstmal als Grundvoraussetzungen die Raiders beide Spiele gewinnen. Gehen wir jetzt mal davon aus, das machen sie, was ich auch durchaus glaube, wo sie die Chancen haben. Dann müssen 5 der folgenden 6 Szenarien zutreffen. Buffalo muss beide verlieren. Das wird schon mal relativ unmöglich, also muss man sich auf die restlichen Szenarien konzentrieren. Und da hat jedes der folgenden Teams muss mindestens 1 von 2 Spielen verlieren. Nämlich die Jaguars, die Texans, die Steelers und die Colts. Gegen die Colts kann man da schon einen Punkt wettmachen. Und wenn die anderen dann mit ihrem Restprogramm jeweils 2 Spielen haben wir eigentlich noch, wenn wir mal realistisch davon ausgehen, haben wir 3 Teams, die uns das noch versauen könnten. So, also normalerweise sollten die Raiders gegen die Colts gewinnen, damit ihrerseits sich die Chancen wahren, das noch in Anführungsstrichen eigenhändig irgendwie über die Bühne zu bringen. Aber man ist in jedem Fall auf Schützenhilfe angewiesen. So, ne? Aber ich sage mal so, die Raiders haben überhaupt keinen Druck. Wir erwarten die Playoffs nicht. Wir würden uns als Top-Zugabe irgendwie drüber freuen. Aber warum nicht noch so ein kleine Resthoffnung bis zuletzt irgendwie haben. Und die Raiders sollen ihren Teil erfüllen und dann glaube ich, dass wir vielleicht die Schützenhilfe auch bekommen. Das sind keine uninteressanten Spiele drin. Genau, Cincinnati war auch noch dabei. Die müssen auch mindestens einmal verlieren. Und die restlichen Teams und gerade auch, weil viele dieser Teams eben nicht mit ihrem Starter ins Rennen gehen, kann schon mal in die Richtung laufen, dass es für die Raiders gut läuft. Also, Leute, jetzt gehen wir noch im letzten Teil nochmal kurz zu den Raiders of the Week und dann sind wir durch für heute. Das war wirklich, sorry, dafür muss ich jetzt an der Stelle einfach auch unterbrechen, wirklich nur eine Kurz-Preview zum College-Spiel. Wir hören uns da an anderer Stelle nochmal oder lesen uns.
And now, the local football Raider of the Week.
Jo, Leute, sind wir beim letzten Teil von dieser Ausgabe angelangt. Hier die Raiders of the Week, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Ihr habt abgestimmt auf Twitter, da übrigens auch immer mal wieder reinschauen, @locofootball_tv. Und ja, by the way, lasst mir vielleicht mal noch ein paar Bewertungen hier für den Podcast da. Das wäre auch mal was Nettes bei Spotify. Und folgt mir da auch, wenn ihr noch nicht folgt. Anyway, hier, wer ist euer Raider of the Week für die Offense? Da habe ich 4 zur Auswahl gestellt hier, Samir White, Thayer Munford, der auch ein gutes Spiel hatte, Jacoby Myers oder Colton Miller und da haben wir jetzt mit noch knapp anderthalb Stunden, bevor diese Umfrage abläuft, doch ein recht deutliches Ergebnis. Ich muss euch das leider auf dem Weg mitgeben, ansonsten schaut nochmal rein, aber da wird sich nichts mehr ändern. 82% hier, Samir White vor 11%, Jacoby Myers vor 7%, Colton Miller, also da hier ist Samir White sich ganz klar den Raider of the Week geholt. In der Defense sieht es auch halbwegs eindeutig aus mit 63% Malcolm Coons vor 38%, Jack Jones, Bilal Nichols und Amik Robertson haben jeweils 0 Stimmen erhalten. Also ganz klar hier aufgeteilt zwischen 2 Spielern das Ganze. Wir geben Malcolm Coons den Gameball für die Defense und für die Offense bekommt den Gameball hier Samir White. Ich sage euch jetzt nicht zu den Zwischenständen, ich habe hier aber eine ganz große Liste und die wird am Jahresende noch durch, sage ich mal, Special Points ergänzt. Da ist vor kurzem zu Recht die Frage aufgekommen, warum ist Jacoby Myers hier eigentlich so selten erwähnt? Und er hat immer relativ viele Stimmen abgesahnt, aber hat halt das Ding nie gewonnen. Deshalb gibt es da noch so extra Punkte, sowohl für die Breakout-Players und andere Kategorien werde ich dann noch mit reinnehmen. Also ein paar Punkte werden am Saisonende noch verteilt. Es sieht aber zumindest in der Offense relativ eindeutig gerade aus, wobei sich der Ausgang da auch debattieren lässt. In der Defense wird es noch ein bisschen spannender, aber da halte ich euch nach Saisonende natürlich auf dem Laufenden. Wer ist der Raider of the Year? Oder die Raiders of the Year? Gut, Leute, das war's hier von meiner Seite vom Loco Football Podcast, der Nummer 65. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, ein bisschen reinhört. Vielleicht sagt es noch ein bisschen mehr noch euren Freunden. Wir haben schon eine zufriedenstellende Zuschauerzahl etabliert. Aber ich habe natürlich nichts dagegen, wenn das auch mal konstant dreistellig wird hier und ich vielleicht auch hier und da nicht nur Raiders-Zuhörer habe. Da wäre zum Beispiel die gute Gelegenheit beim Draft dann eben reinzuhören. Ich werde euch in der kommenden Woche informieren, wie es sozusagen um die Draft-Podcast-Schedule aussieht. Es gibt einige Termine, die anstehen und genau da werdet ihr von mir hören. Ansonsten wünsche ich euch hier eine schöne Restwoche, ein schönes Spiel gegen die Colts, falls wir uns nicht mehr hören. Und bis bald, Raider Nation. Macht's gut, euer SD Loco.